Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, dessen Leben beruflich zumindest ein zweigeteiltes ist. Auf der einen Seite arbeitet er als Notfallmediziner in einem Krankenhaus in Berlin. Auf der anderen Seite arbeitet er seit vielen Jahren für Ärzte ohne Grenzen. Guten Morgen und herzlich willkommen, Tankred Stöbe.
Einen schönen guten Morgen.
Herr Stöbe, wo waren Sie für Ärzte ohne Grenzen zuletzt?
Zuletzt war ich in Gazastreifen im letzten Jahr. Und das Interessante dort war, dass ich da zurückgekommen bin. Ich war 2005 schon mal dort. Und zu sehen, was hat sich verändert für die Menschen dort.
Hat sich verändert?
Die Not, vor allem auch die seelische Not, die Verzweiflung der Menschen ist nochmal größer geworden. 2005, als ich das letzte Mal da war, war so ein bisschen die Hoffnung, jetzt ziehen die israelischen Siedler raus, jetzt haben sie mehr Platz, jetzt gibt es vielleicht eine Zukunftsperspektive. Aber jetzt im Moment gibt es einfach überhaupt keine Hoffnung und die Menschen sind so verzweifelt. Und sie kommen seit 10 Jahren, kommt kein Palästinenser mehr aus dem Gazastreifen raus. Und das sind zum Teil hochgebildete Menschen, Ärzte, die mich bekniet haben, vielleicht auch Kontakte herzustellen, weil sie eine Lebensperspektive brauchen.
Wie konnten Sie dann diesen Menschen im Gazastreifen helfen?
Ja, die Hauptaufgabe für uns war, dass wir, es gibt ja tausende Schussverletzungen an den Grenzen, diese Demonstrationen der Palästinenser, dass sie sagen, sie wollen zurückkehren in ihre angestammten Dörfer und wo dann das israelische Militär die Demonstranten anschießt, vor allem die Unterschenkel. Und das sind zu tausenden einfach offene Wunden, die kaum verheilen. Am Ende müssen diese Unterschenkel dann oft amputiert werden und diese Menschen, diese jungen Menschen sind dann sehr frustriert, noch aggressiver auch manchmal als sonst. Also echt schwierige Situation.
Also Ihr allererster Einsatz, um auf den zu kommen, war in einer vollkommen anderen Region dieser Welt, Myanmar. Sie haben sich um Menschen gekümmert im Dschungel, die an Malaria erkrankt sind, korrekt?
Absolut. Und das war für mich auch ganz interessant, weil ich von einem relativ grünäugigen oder grün hinter den Ohren Notfallarzt aus Deutschland da in den Dschungel kam und eigentlich gar nicht wusste, was mich da erwartet, beziehungsweise diese ganzen Krankheiten, diese Tropenerkrankungen, eben Malaria, gar nicht kannte aus der klinischen Erfahrung. Und das war schon eine spannende Zeit, mich diesen ganzen neuen Dingen zu widmen und gleichzeitig zu verstehen, wie komplex die Lage dort ist. Das sah äußerlich romantisch aus, ne, mit Bambushütten mitten im Dschungel. Und ich dachte so, wow, ne, das ist ja wirklich romantisch. Aber das war eben auch Rebellengebiet. Die Berge waren alle vermint, die konnten keinen Ackerbau betreiben. Also es war eine große Not. Und alles, was da so ankam, haben wir dann medizinisch versorgt.
Wie konnten Sie den Menschen, die an Malaria erkrankt waren, in dieser Region dann helfen, außer denen die entsprechenden Medikamente zu verabreichen?
Genau, aber die Medikamente erstmal dort auch hinzubringen war gar nicht so leicht, weil die Grenze war offiziell nicht passierbar. Das mussten wir alles so ein bisschen undercover machen. Und dann war es so, muss man so ein bisschen gucken, die leicht kranken Malaria-Patienten ließen sich mit Tabletten behandeln, die schwerkranken mussten dann aber intravenös behandelt werden. Und dann war es so, wenn so eine Peak-Season-Malaria war, also wenn die Zahlen wirklich hochgegangen sind, dann mussten wir auch eine aktive Patientensuche machen. Dann sind wir tatsächlich von Haus zu Haus gegangen und haben uns diese Familien angeguckt. Zum Teil waren die so krank und da lagen die dann mit Vater, Mutter, 3 Kinder praktisch schon so im Fieberkoma und wir mussten die aktiv rausnehmen, in die Klinik bringen, sonst wären die da einfach gestorben in den Häusern.
Gibt es einen Einsatz, von dem Sie sagen, er war in jeder Beziehung der gefährlichste auch?
Ja, gefährlich. Also das Gute ist ja, dass ich nicht immer genau weiß, was passiert hinter meinem Rücken auch. Ne? Also gefährlich war Somalia, Syrien ganz sicher, Jemen. Da hatten wir vor 1,5 Jahren gab es dann eine Schießerei im Krankenhaus und das ist schon neben Krankenhausbombardierungen das Schlimmste, was wir sehen, wenn Gewalt im Krankenhaus stattfindet. Ja. Und wir auch nicht wussten, weil wir davor fast 12 schwer verletzte Patienten mit Schussverletzungen im Krankenhaus behandelt haben und dachten, jetzt kommt eine Massenschießerei in die Klinik.
War dann aber nicht so.
Ja, es klärte sich dann, dass das doch 3 verschiedene Konfliktparteien waren, die nur zeitgleich stattgefunden haben und die Kranken kamen dann zeitgleich zu uns. Aber Syrien, würde ich sagen, war schon mit das Gefährlichste.
Ja. Gibt es Länder, in die Ärzte ohne Grenzen aktuell nicht reingeht, weil es zu gefährlich ist?
Länder nicht, aber es gibt Regionen, wo wir uns dann, wenn wir merken, dass wir mit den Konfliktparteien nicht ins Gespräch kommen und wir sprechen ja nicht von einer absoluten Sicherheit, die wir mit unseren Mitarbeitern vereinbaren können, sondern von einer verhandelten Sicherheit. Mhm. Und das bedeutet, wir sprechen mit allen Konfliktparteien und wenn wir da die Überzeugung gewinnen, gut, die tolerieren oder die akzeptieren die humanitären Kriterien, ne, also Neutralität, Überparteilichkeit, Unabhängigkeit und die brauchen uns als Ärzte und Pflegende, dann arbeiten wir. Wenn die aber sagen, nee, wir sehen euch nur als westliche Importeure von irgendwelchen Ideologien und wir werden euch kidnappen oder sonst was, dann überlegen wir es ja genau. Genau. Aber es ist eher dann Regionen, also es gibt kein Land, wo wir reingehen, nicht mehr reingehen. Was wir hatten in der Vergangenheit, was sehr schwierig war, in Afghanistan und in Somalia, dass Mitarbeiter umgekommen sind und dass wir uns dann zurückgezogen haben aus dem Land.
Dauerhaft?
Genau, Afghanistan waren es fast 4 Jahre und dann haben wir gemerkt, wie schwierig es ist, zurückzukommen, weil dann die Kontakte natürlich auch nicht mehr so da sind. In Somalia 2013 sind wir raus und das war unglaublich schwierig für uns, weil wir wissen, in dem Moment, wo wir rausgehen, sind Hunderte, nicht Tausende Patienten, die dann keine medizinische Versorgung mehr haben. Ja. Also das sind mit die schwierigsten Entscheidungen, die wir überhaupt als Organisation fällen müssen.
Sie werden ja auch mit bestimmten Behörden zu tun haben, für den Fall, dass es sich um einen noch halbwegs funktionierenden Staat handelt. Was ist mit einem Land wie Libyen, wo es praktisch keine staatlichen Strukturen mehr gibt?
Also in Libyen machen wir es zum Beispiel so, dass wir da dann mit den Krankenhäusern kooperieren und die Städte in Libyen haben eine relativ große Autonomie und die Krankenhäuser auch nochmal. Also das ist ganz interessant. Es gibt eben kein, wie wir das kennen, Gesundheitsministerium, die dann eine gewisse Kontrolle über ein Land auch ausüben können, sondern es sind tatsächlich die Krankenhäuser, die in einer Region dann die Gesundheit ein Stück weit mitorganisieren. Und in der Kooperation mit den Krankenhäusern lässt sich dann Gesundheit organisieren. Aber zum Teil ist es dann auch, also ich bin in Misrata an den Straßenkreuzen, habe ich Kreuzungen gehalten und mit den Leuten unterhalten, habe gefragt, was braucht ihr? Und daraus haben wir dann ein Konzept entwickelt, wie wir dort dann noch unabhängige Ambulanzzentren entwickeln können.
Wenn Sie in ein Land reingehen für Ärzte ohne Grenzen, wie lange bleiben Sie dann im Schnitt dort?
Also ich persönlich kann immer nur so 4-6 Wochen pro Einsatz, aber normalerweise, wenn wir ein Projekt irgendwo starten, dann geht das schon einige Monate. Es gibt aber auch Länder wie Südsudan oder Kongo, wo wir seit vielen, vielen Jahren sind, weil einfach die Not so groß ist und wir da gar nicht mehr rauskommen, weil dann würde die Situation noch schlimmer werden. Aber idealerweise ist irgendwo eine Krise, wir gehen rein sehr schnell und wenn die Krise dann halbwegs besser ist, gehen wir wieder raus. Das geht nach Naturkatastrophen leichter als nach Man-Made-Desastern.
Sie haben einen Baden-Württemberg-Bezug insofern, dass Sie am Bodensee, glaube ich, groß geworden sind. Wo da genau?
Ein kleines Dorf, Kalkofen, jetzt nur berühmt durch das Schloss Hohenfels, was da in den Bergen thront. Es war lange Zeit der Ableger der unteren Stufen von Schlossschule Salem.
Wo am Bodensee ist das?
Bei das ist in der Nähe von Salem? Das ist so am westlichen Rand, also ein bisschen nördlich von Ludwigshafen, also Überlingen-Ludwigshafen, so ein bisschen. Und dann die letzten 2 Jahre noch in Bambergen, also im Stadtteil von Überlingen gelebt. Da auch meine fast die gesamte Schulzeit erlebt. Und ja, also immer schön auf die Alpen geguckt. Und Stuttgart war natürlich immer die große Stadt im Norden, wenn es mal ganz aufregend sein sollte.
Die Weltmetropole.
Die Weltmetropole im Norden.
Wo haben Sie da Medizin studiert?
Das habe ich in Greifswald. Das war sozusagen einmal quer durch, an der polnischen Grenze so ungefähr.
Anfang der 90er Jahre.
Genau. Das war auch sehr spannend, weil das war noch, da habe ich dann wirklich noch Originaleindrücke DDR mitbekommen. Ja. Auch im Wohnheim zu dritt in einem Zimmer. Ne? Ich habe da angeklopft und dachte, ich habe das für mich. Und dann waren da schon 2 drin. Aber ich war froh, dass ich zumindest ein Bett bekam. Also das waren sehr schöne Eindrücke auch, weil ich damit verstanden habe, wie dieses ja für uns oft hier ja so fremde Ostdeutschland getickt hat und auch die Menschen verstanden habe, die ja alles, für die sich ja auch radikal alles geändert hat. Klar. Mit der Wiedervereinigung.
Dann Berlin. Das ist die Stadt, in der Sie leben, in der Sie auch gerne leben?
Sehr gerne, genau, jetzt seit über 30 Jahren. Und jedes
nicht
Mal,
zu laut, nicht zu groß?
Nee. Also es wird, was ich merke, ist, dass der Verkehr tatsächlich immer enger wird, aber ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer, insofern das geht immer noch, mit dem Rad kommt man noch einigermaßen durch. Aber nein, es ist eine tolle Stadt, die Kultur, auch so die Haltung, so ein bisschen Egalhaltung und so ein bisschen die Schnoddrigkeit. Also wobei ich auch merke, ne, wir hatten über Gaza gesprochen, sehr warmherzig warmherzige Gastfreundschaft in Gaza, als ich dann zurückkam. Also ein halber Tag Berlin war härter vom Umgang auf der Straße als in Gaza. Also es ist schon ein harter Umgang in Berlin, aber auch eine Ehrlichkeit.
Wenn Sie Gaza ansprechen für einen solchen Einsatz, ob nun in Gaza oder wo ganz anders, wie viel Geld kriegen Sie da?
Das ist immer, kommt ein bisschen auf die Position an. Im ersten Jahr der Mitarbeit gibt es im Moment so 1600 brutto. Das ist tatsächlich auch nur gemeint für Dinge, die sich hier nicht völlig abstellen lassen. Wenn man dann mehr als ein Jahr mitarbeitet, dann wird das mehr. Aber es ist immer klar, also an den Grenzen ist eine spendenfinanzierte Organisation und da wollen wir einfach sehr gut immer gucken, dass die Gehälter nicht zu viel der Spenden auch konsumieren, dass wir auch eben Geld für Medikamente, für medizinische Materialien haben. Das heißt, man kann gut Karriere machen bei Ärzte ohne Grenzen, Verantwortungskarriere nenne ich das manchmal, aber reich werden soll natürlich keiner, weil es geht hier um eine humanitäre Hilfe in ärmsten Ländern und wir versuchen da fair zu sein. Ich glaube, wir sind ein fairer Arbeitgeber als Organisation. Aber wichtiger ist für uns, da haben wir schon gesprochen, wie schaffen wir es tatsächlich, die Sicherheit der Mitarbeiter einigermaßen herzustellen in den Kontexten? Wie schaffen wir es, den Menschen vor Ort einigermaßen eine Lebenssituation herzustellen, dass sie dort nachts auch mal ruhig schlafen können? Das sind so die wichtigen Herausforderungen.
Das heißt, Sie gucken auch, dass die Verwaltungskosten möglichst niedrig bleiben?
Genau, das ist ganz wichtig, auch dass die Mittel, die für Spendenwerbung eingesetzt werden müssen, dass die verhältnismäßig niedrig bleiben und auch, dass wir eben hochtransparent sein wollen, dass wir wirklich alles, was wir machen, berichten auch und dass der uns unterstützt, genau weiß, was mit dem Geld passiert.
Sie haben Syrien angesprochen als einen Einsatz. Sie waren relativ früh dort, als diese furchtbare Geschichte in Syrien begann. Sie mussten oder sollten einen Operationssaal in einer Höhle einrichten. Wie geht das?
Ja, das war tatsächlich für mich auch die Frage und auch der spannende Aufruf, dass ich das gelesen habe. So, genauso lautete die E-Mail, die ich da bekam. Und da dachte ich, wow, ja, das will ich mal, da will ich dabei sein. Und Hintergrund ist, dass in den Bergen, das war in der Idlib-Region, so im Nordwesten Syriens, dass dort viele hunderte Menschen verletzt waren, kriegsversehrt waren und auf dem Weg in die Türkei, um dort medizinische Hilfe zu bekommen, tatsächlich gestorben sind, verblutet sind. Und es war klar, sie müssen eine Erstversorgung haben in den Bergen, vielleicht auch eine chirurgische Versorgung. Und dann haben wir herausgefunden mit den syrischen Kräften, mit den medizinischen Kräften in der Gegend, was können wir tun? Und die haben gesagt, geht in diese Höhle. In dieser Höhle könnt ihr einigermaßen sicher arbeiten. Da diese Panzergranaten, die können euch da nichts anhaben. Und dann sind wir tatsächlich in diese Höhle und das war natürlich eine Höhle. Ne? Und für jeden, der irgendwie Krankenhaus kennt, weiß, also Höhle und Krankenhaus, das sind so ungefähr die Gegensätze. Und das zusammenzubringen, das heißt, wir haben die erstmal ausgebaut, wir haben die mit Folien abgehängt, damit da nichts mehr rauftropfte. Wir haben so ein aufblasbares Zelt installiert, was dann der OP-Saal war, den wir auch steril machen konnten.
Strom?
Strom mit Generatoren, um dort Licht und eben auch Strom zu haben.
Wasser?
Wasser auch mit Tanks dorthin gebracht. Also das war logistisch eine Herausforderung und hat aber wirklich geklappt und wir konnten da arbeiten und das hat sich auch sehr schnell rumgesprochen, dass wir dort sind und dann kamen Tag und Nacht eben auch Verletzte, die wir dort behandeln konnten.
Also wie toll auch unter diesen abenteuerlichen Bedingungen letztlich gearbeitet wird oder gearbeitet wurde, hat ja auch unser Kollege Jörg Armbruster in Aleppo erfahren, den Sie, glaube ich, auch mal getroffen haben.
Ja, und das ist, glaube ich, das gilt für alle Krisenschauplätze. Es ist eigentlich jeden Tag Improvisation. Ne? Wir müssen gucken, es gibt keine ideale Lösung und wie können wir das Unglaubliche, was da passiert, so ein bisschen erträglicher machen für die Menschen, die dort leben müssen oder leben wollen. Und ein Beispiel, es gab ein großes Geschrei und ich dachte, jetzt kommen vielleicht viele Verletzte und dann wurde eine alte Frau gebracht, in eine Decke gehüllt und die hatte so eine schwere Kopfverletzung, es war klar, sie stirbt eigentlich und da ging es nur darum, diesen Tod zu begleiten und dann auch wirklich zu sagen und da brauchten sie eben auch einen Mediziner, der sagt, jetzt ist sie wirklich verstorben und jetzt können die Trauerfeierlichkeiten begangen werden, aber natürlich eine alte Frau, die mit diesem Krieg nichts zu tun hatte, also die Ungerechtigkeit von Krieg, die ist natürlich jeden Tag auch zu sehen.
Umgekehrt erleben Sie dann sicher auch Situationen, in denen Sie Menschen richtig helfen können und deren Leben retten können, mit natürlich dann auch, das kriegen Sie dann zurückgespiegelt, vermutlich einem unendlichen Gefühl auch von Dankbarkeit.
Und das ist auch, und auch in Syrien, also die Gastfreundschaft der Menschen dort, die uns dort mit Essen und Trinken versorgt haben und sich wie die Dankbarkeit auch, dass wir dort, wo alle geflohen sind aus dieser Berggegend, dass wir dort hingekommen sind, um dort medizinisch zu helfen. Und das überwiegt auch jedes Mal alles Leid und Elend, was wir sehen. Also die schönen menschlichen Begegnungen, die sind wirklich sehr, sehr erinnerungsfest dann auch.
Sie waren, Herr Stöbe, ich glaube im Jahr 2015 mit einem Rettungsschiff auf dem Mittelmeer und haben wie viele Flüchtlinge retten können?
Also insgesamt jetzt über die 3 Jahre hat die Organisation, wir hatten am Anfang 3 Schiffe, zuletzt noch 1, über 80.000. In den 4 Wochen, als ich dort an Bord war, haben wir so ungefähr 1.400 Menschen gerettet. Und das Interessante war, oder auch die Herausforderung war, das waren ja meistens diese Schlauchboote mit so etwa 120 Menschen an Bord. Und wir wussten ja immer nicht, wie viele Kinder, wie viele Schwangere sind darauf, wie viele Kranke sind darauf. Und es gab welche, da waren überwiegend gesunde Menschen. Und dann gab es welche, wo wir 3 an einem Tag 3 schwer Kranke an Bord gezogen haben.
Das heißt, Sie mussten auch eine Reihenfolge festlegen, wer zuerst an Bord, also die kranke Kinder und dann die Frauen und zum Schluss die gesunden Männer?
Genau, dieses, ne, was man in der Medizin die Triage nennt, also zu gucken, wer braucht als erstes medizinische Hilfe. Und das war manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden, ist jetzt ein Mensch nur wahnsinnig erschöpft, was sie eigentlich alle waren, und erstmal sehr froh, dass sie in Sicherheit waren, und welche sind wirklich schwer krank. Ich hatte zum Beispiel einen jungen Mann aus Somalia, der hatte eine Tuberkulose, die viele Monate unbehandelt war, und dann war er so geschwächt, dass wir ihn nur gestützt in unsere Kabine gebracht haben, und dann kam raus, er hat eigentlich auch eine, wie wir es medizinisch nennen, eine septische Pneumonie, also eine fortgeschrittene Lungenentzündung, die dann mit einer Blutvergiftung einherging, hohes Fieber, Atemnot, und der hat dann erst gut auf die Therapie angesprochen, und dann aber 24 Stunden später ist er wieder so derelant geworden, wie so ein bisschen undifferenziert, dann musste man nach Malta evakuieren.
Hat er überlebt?
Ich habe ihn dann 3 Wochen später auf Malta wieder besucht. Da ist er gerade von der Intensivstation entlassen worden, war auch da im künstlichen Koma. Also da war es wirklich letzte Sekunde, dass der gerettet wurde. Aber dann gab es auch Geschichten, eine junge Frau, die in Begleitung ihres Partners gereist ist und damit eine gewisse Sicherheit hatten. Frauen haben ja oft sexuelle Gewalt auch erlebt auf der Flucht. Und da war es so, Frauen und Kinder sind in diesen Schlauchbooten oft in der Mitte. Da war ein bisschen Sicherheit, aber an diesem tiefen Punkt war gleichzeitig so eine Mischung aus Salzwasser, Urin und Benzin. Es war eine ätzende Flüssigkeit und die hatte ihre gesamten Beine verätzt. Die haben wir dann erstmal zum Duschen geschickt und die hat sich dann kurz vor Italien, hat sie dann Hochfieber entwickelt, weil sich diese Hautareale infiziert haben. Beispiel wie ein Mensch, ne, die ganze Flucht überlebt hat und kurz vor Europa dann wirklich krank wurde.
Haben Sie Menschen ertrinken sehen im Mittelmeer?
Ich selber nicht, aber wir waren uns auch immer bewusst, dass die Rettungsaktion mit der schwierigste Moment ist. Deshalb sind wir mit unserem Rettungsschiff nicht nah an die Boote rangefahren, haben immer ein bisschen Abstand genommen, haben dann unsere eigenen Gummiboote runtergelassen und haben erstmal gesagt, wer wir sind, dass wir eine zivile Notrettungsorganisation sind und eben nicht die libysche Küstenwache. Davor hatten die Flüchtenden schon 2015 Angst, weil sie wussten, die bringen sie nur zurück in die Lager, aus denen sie ja gerade versuchten rauszukommen. Und dann haben wir jedem eine Schwimmweste gegeben, haben ihnen auch gesagt, jeder wird gerettet, aber eben erst nach und nach, und haben dann immer 20 von den Menschen in unsere Schlauchboote genommen und dann übernommen und so sichergestellt, dass keiner getrunken ist.
Wenn Sie die libyschen Lager ansprechen, Sie haben die selber in Augenschein genommen, sind die so dramatisch schlimm?
Sie sind tatsächlich furchtbar. Das sind Kloaken. Das sind die Menschen haben oft weniger als 1 Quadratmeter pro Person. Das heißt, da können die gar nicht mal schlafen. Es gibt zu wenig zu essen. Wir haben jetzt Nachrichten, dass die Menschen schwer mangelernährt sind. Wir sehen gerade jetzt auch in Tripoli, wo ja jetzt neue Kämpfe aufgekommen sind, dass diese Lager, das sind ja Fabrikhallen. Das sind ja nicht für Menschen gemachte Unterkünfte. Das sind Fabrikhallen, dass die jetzt auch von den Kriegshandlungen mit einbezogen werden, dass Menschen dort ums Leben kommen. Also wenn wir je Zweifel hatten, dass Libyen ein unsicheres Land ist, im Moment kriegen wir es wieder deutlich zu hören.
Es gibt den Vorwurf, dass Organisationen wie die Ihre das Geschäft der Schlepper betreiben. Wie sehen Sie das?
Ja, es ist etwas, was uns sehr ärgert, mich persönlich auch, weil es nie stattgefunden hat. Ja, wir haben uns immer an alle Seerechte gehalten. Wir haben immer mit der Zentrale in Rom kooperiert. Das sind Behauptungen, die aufgestellt worden sind, nie bewiesen wurden, und aber immer wieder wiederholt wurden.
Und es gab nie eine Kooperation mit Schlepperorganisationen, genau, keine Zusammenarbeit, keine Vereinbarung.
Auf keinen Fall. Und es lenkt im Grunde genommen ab. Ne? Und das ist das Zynische daran, was Europa für eine Verantwortung hat. Dass zivile Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen und andere sich in der Seenotrettung dort engagieren, weil wir das Sterben vor den Küsten Europas nicht mehr aushalten, dass uns das zum Vorwurf gemacht wird. Aber eigentlich ist es eine staatliche Aufgabe, dass diese Menschen dort nicht vor Europa ertrinken. Und in dem eigenen Versagen dann den zivilen Organisationen, die im Grunde genommen ausbaden, was Europa nicht schafft, dann solche Vorwürfe, die in keiner Weise begründet sind, vorzuhalten, das ist schon richtig zynisch. Und das ist kam von einem Staatsanwalt in Italien, der das auch nie begründen konnte. Jetzt macht es die italienische Regierung. Das sind Mechanismen im Moment, um Europa abzuschotten. Und wir dürfen nicht vergessen, 85% aller Flüchtenden weltweit werden von armen Ländern aufgenommen. Also Europa spielt global gar keine Rolle mehr. Nur, dass vor den Küsten Europas weltweit die meisten Menschen ertrinken. Und das finde ich als humanitärer Arzt zynisch, dass wir in einem Kontinent, wo die humanitären Gesetze ja entwickelt wurden, dass wir unsere eigenen Werte hier verraten.
Aber es gibt ja inzwischen auch in Deutschland eine tief sitzende Angst, dass gerade in Afrika Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen quasi auf gepackten Koffern sitzen, um endlich über die Schlepper nach Europa und nach Deutschland zu kommen.
Genau, und das ist ein weiterer Slogan, der sich natürlich für die Rechtspropaganda wunderbar eignet. Keiner dieser Menschen, der diesen Satz verwendet, war selbst in Libyen. Ich war dreimal dort, habe mit Dutzenden Menschen gesprochen. Tatsächlich gibt es viele Migrationsarbeiter, die in Libyen arbeiten, die aber nie, und das haben sie mir wiederholt gesagt, nie auf die Idee kämen, nach Europa zu gehen. Aber, und das ist noch wichtiger, im Moment, das ist ein Fail-State, Menschen, die in Libyen sind, kommen aus dem Land nicht raus und sie kommen vor allem oft gar nicht zurück in die Heimat, weil sie keinen Pass mehr haben, kein Geld mehr haben. Und sie haben mir wiederholt immer wieder gesagt, sie würden gerne nach Hause, sie schaffen das nicht, aber sie müssen raus aus Libyen, weil Libyen ist eine Katastrophe für sie, da kommen sie ums Leben und dann riskieren sie ihr Leben, um übers Mittelmeer versuchen, nach Europa zu kommen. Und diese Menschen brauchen eine Hilfe. Was danach passiert, mit Asylverfahren und so weiter, ist eine ganz andere Frage. Aber dass diese Menschen erstmal eine rettende Hand brauchen, das Lebensrecht, das Überlebensrecht wird ihnen aberkannt und darüber kämpfen wir oder darüber streiten wir uns gerne. Das darf nicht so bleiben.
Diese libysche Küstenwache, welche Rolle spielt die? Ich frage auch deshalb, weil die europäischen Regierungen ja mit dieser libyschen Küstenwache zusammenarbeiten.
Ja, wir haben immer wieder gesehen und es ist dokumentiert, dass sie diese Menschen, die in Lebensnot sind, entweder gar nicht helfen oder sie dann unter unmenschlichen Bedingungen und zwar jetzt im Moment sämtlichst zurück nach Libyen bringen, in ein Land, was nicht sicher ist. Sie kommen da in diese Lager zurück, aus denen sie versuchen rauszukommen. Also das ist unter Menschenrechtsgesichtspunkten ist das hochfragwürdig, was da passiert. Und diese Menschen verdienen einen sicheren Hafen, dass sie in einen sicheren Hafen einlaufen können, dass dann individuell über ihr Schicksal entschieden wird, was weiter passiert. Aber nochmal, dass tausende Menschen vor Europas Küsten weiterhin ertrinken, das ist ein Skandal, der aus meiner Sicht viel zu wenig eben wirklich auch als das gesehen wird, was er ist.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mut und Menschlichkeit, so heißt das Buch, das Tankred Stöbe geschrieben hat. Unser Gast heute Vormittag von Ärzte ohne Grenzen. Und darin schildern sie auch Situationen, die sie erlebt haben mit Frauen beispielsweise, die schwerst traumatisiert sind, nachdem sie zuvor Schreckliches erfahren haben. In welcher Form kann man oder konnten Sie dann auch persönlich diesen Frauen helfen?
Ja, wir sehen eigentlich die seelischen Traumatisierungen in allen großen Notfallszenarien, ob es jetzt Naturkatastrophen oder auch vor allem nach sogenannten menschengemachten Katastrophen, also Kriegen, Konflikten. Und sehr eindrucksvolle Beispiele habe ich in Gaza gesehen, aber ich habe sie auch in Uganda gesehen, wo in den frühen 2000er Jahren Tausende Kinder als Zwangssoldaten rekrutiert wurden und dann jahrelang eben erstmal gedrillt wurden. Das war so grausam, dass sie als ersten Akt mussten sie oft die eigenen Eltern umbringen, um damit sich zu beweisen als Krieger, aber da natürlich auch für immer die Wurzeln und die Verbindung zur eigenen Familie abzutrennen.
Aber welche Verwüstungen richtet das in der Seele eines Kindes an, wenn man die eigenen Eltern töten muss?
Ja, das ist, glaube ich, so ungefähr das Schlimmste, was einem Kind befohlen werden kann. Und was natürlich passiert, diese Kinder haben alle Gewissheiten, alle Sicherheiten auch eines irgendwie beschützten Aufwachsens verloren. Sie müssen dort marodieren, durch die Dörfer ziehen, andere Menschen umbringen, sich durch Mundraub ernähren. Frauen dann eben zwangsweise auch den Kommandeuren zur Frau gegeben, werden schwanger, müssen die Kinder austragen. Und so eine Frau habe ich dann in Uganda auch gesprochen. Und wie sie sie aus ihrem Leben berichtet hat. Und ich habe sie dann gefragt nach allem, gibt es denn irgendwas Positives zu berichten? Irgendwas, was ihr vielleicht Freude macht? Dann hat sie geschwiegen lange Zeit und dann sagt sie, nein, es gibt nichts Positives. Und dann habe ich sie gefragt, was sie jetzt macht weiter. Und dann sagt sie, ja, sie würde gerne eine Ausbildung machen, um dieses Kind, was sie jetzt eben vergewaltigterweise zur Welt brachte. Und dann sagte sie, naja, den Vater will sie nie wiedersehen, aber das Kind, das liebt sie, das ist das Einzige, was sie noch hat in der Welt. Ja. Und diesen Menschen dann irgendwo eine Perspektive aufzeigen. Und das ist manchmal, muss es gar nicht viel sein, sondern ihnen einfach eine Ausbildungsstätte zum Beispiel zu ermöglichen, dass sie eigenständig wieder Fuß fassen können in einem Leben, was einfach so wenig Gutes hat.
Das hat ja hier in Baden-Württemberg, was Sie gerade geschildert haben, auch am Beispiel der Jesidinnen gut funktioniert, also die ja auch zu Tausenden vom IS gefangen genommen, vergewaltigt, wie Vieh auf Märkten verkauft wurden. Haben Sie mit solchen Frauen auch zu tun gehabt?
Mit Jesiden nicht, aber natürlich mit Konfliktopfern in allen Ländern. Und das ist etwas, was wir einfach gar nicht hoch genug einschätzen können und wo wir, glaube ich, auch immer noch nicht ein gut genuges Bewusstsein dafür haben, was Menschen und Frauen eben im Speziellen in solchen Kriegssituationen erdulden müssen. Und deshalb immer mein Plädoyer auch, dass wir sagen, diesen Menschen müssen wir erstmal helfen, ganz egal, was dann weiter passiert und was die Ursachen sind. Und ich glaube, da dieser Solidaritätsgedanke, dass wir eigentlich heute, 2019, leben wir in einem kleinen, großen, globalen Dorf. Und es ist eben auch praktisch möglich. Das ist die gute Nachricht. Wir können diese Menschen oft zumindest hinterher erreichen. Wir können ihnen Hilfe zukommen lassen. Und ja, auch in Deutschland. Es gab ja Zehntausende, gibt es immer noch, zivile Menschen in diesem Land, die Menschen helfen auf der Flucht. Und denen zu danken und sie zu ermutigen, weiterzumachen. Das ist ganz wichtig, dass wir diese Stimme nicht den Rechtspopulisten überlassen.
Je nachdem, wo man ist, Herr Stöbe, ist das Ganze ja auch eine körperliche Belastung. Erinnern Sie spontan ein Land, von dem Sie sagen würden, da bin ich an meine körperlichen Grenzen gekommen?
Ja, auch das gab es immer wieder in Myanmar. Die Touren durch den Dschungel, die waren schon sehr anstrengend. Aber auch Pakistan war unglaublich heiß. Da habe ich, also ich war Tag und Nacht irgendwie durchschwitzt. Gut, auch die engen Kajüten auf dem Rettungsschiff im Mittelmeer waren schwierig. Also es gibt schon jedes Mal in den Einsätzen Momente, wo ich sage, okay, das habe ich so noch nicht erlebt. Da muss ich jetzt nochmal schlucken und mir was Neues ausdenken, wie ich darauf reagiere. Also das ist Teil auch jedes Mal neue Dimensionen kennenzulernen.
Wie kommt man mit der psychischen Belastung klar im Extremfall, dass da Menschen zu einem kommen oder gebracht werden, denen man eben nicht mehr helfen kann? Sie haben es vorhin am Beispiel dieser alten Frau erzählt in Syrien, die mit dieser schweren Kopfverletzung bei Ihnen war.
Ja, und das ist natürlich schwierig, weil ein Arzt oder ich als Arzt möchte immer Leben retten und muss aber anerkennen, gerade in der humanitären Hilfe, dass das, was kurative, heilende Medizin und palliative Begleitung, dass das oft tatsächlich zusammengreift. Am deutlichsten war uns das in der Ebola-Epidemie, wo es klar war, mehr als jeder zweite Mensch stirbt daran. Und dann aber, und das ist jedes Mal sehr eindrucksvoll, dass die Menschen, die uns dann auch gesund verlassen, sagen, Herr Stöbe, vielen Dank, Sie haben uns geholfen. Aber bitte vergessen Sie uns nicht. Nehmen Sie unsere Geschichte mit, nehmen Sie mit nach Deutschland und erzählen Sie die Geschichte, dass dieser Konflikt nicht vergessen wird, dass die Menschen zumindest Anteil nehmen an dem, was wir hier erleben.
Also wenn Sie diese Ebola-Geschichte ansprechen, ich glaube in Sierra Leone, das sind ja dann auch die schönen Momente. Irgendwann kriegen Sie es hin, dass einer, es war glaube ich ein Jugendlicher oder eine Jugendliche, überlebt und die dann zu erleben und man selber weiß, die haben jetzt wirklich ein Leben vor sich, das muss ja toll sein.
Ja, das war genau die kleine Mariatu, ein 6-jähriges Mädchen, die auch nachdem ihre Mutter, die schwanger war, unter unserer Behandlung gestorben ist. Ihr Vater war schon einen Monat vorher an Ebola verstorben und sie war jetzt vollweise. Und eigentlich ist das natürlich grausam. Und sie hatte aber dann Glück im Unglück, weil sie hatte einen Großvater und einen Onkel, die bereit waren, sie wieder aufzunehmen. Und dann am letzten Tag war es so, wir mussten ja die Kleider der Menschen verbrennen, weil die auch alle Ebola verseucht waren. Dann haben wir ein kleines Kleidchen gefunden, was ihr passte und das angezogen und dann ist sie tatsächlich durch wir haben uns alle bereitgestellt, geklatscht und durch diesen Gang ist sie dann in die Freiheit gegangen. Sie guckte ganz kurios, weil sie glaube ich gar nicht verstand, welche Dimension das hatte, aber wir waren alle sehr glücklich, dass zumindest dieses kleine Mädchen gerettet wurde.
Ihr nächster Einsatz für Ärzte ohne Grenzen?
Wahrscheinlich jetzt im Sommer, wo es hingeht, weiß ich noch nicht, das muss ich dann abwarten, bin schon ganz gespannt.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
1 gehört.